Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen die geneigten Zuhörer, jetzt wird es spannend. Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch. Herzlich willkommen in dem Auto, herzlich willkommen daheim, herzlich willkommen beim Arbeitsplatz, herzlich willkommen alle Zuhörer. Spannend sind nicht nur generell unsere Interviews, sondern spannend wird es heute speziell, weil es ist jemand da, den ich eigentlich seit vielen Jahrzehnten bewundere, wo ich immer Spass hatte, wenn ich ihn vor der Fernsehkamera gesehen habe, weil er in der Lage war, etwas Kompliziertes relativ einfach zu formulieren. Und dann habe ich es sogar verstanden. Und da bin ich immer froh gewesen. Es ist ein Ex-Politiker, ein Ex-Ökonom, also ökonomisch eigentlich immer noch, aber er hat beruflich in der Ökonomie geschafft. Und vielleicht, wenn ich den Namen jetzt sage, sagt er nicht mehr allen etwas, wo vielleicht ein bisschen jüngeren Datum sein. Weil er ist 1948 auf die Welt gekommen, ist aber, und ihr werdet es hören, absolut taufrisch hier am Mikrofon und weiss ganz spannend zu erzählen. Ich begrüße ganz herzlich den Hans Kaufmann, Ex-Nationalrat, Ex-Bankenökonom und heute immer noch selbstständig unterwegs als Ökonom, als Berater mit einem wirklich grossen, breiten, fundierten Wissen. Herzlich willkommen, Hans Kaufmann.
Grüezi miteinander.
Hans Kaufmann, ich habe gesagt 1948. Und das ist, jetzt kann jeder selber ausrechnen, wie alt das Sie sind. Sie sind immer noch tagtäglich präsent. Also unter anderem habe ich Sie abonniert auf Facebook. Und da kommt ja jeden Tag kommt irgendeine Statistik daher mit einer Auswertung. Und wenn ich das lese, dann habe ich mehr profitiert, als wenn ich 2 Stunden Nachrichten gehört habe. Woher kommt der Elan und der Wille, das immer noch zu machen? Sie könnten ja sagen, jetzt will ich in St. Moritz betteln oder ich will ein bisschen auf die Seychellen fliegen oder ich würde mir gerne sonst gut gehen. Aber nein, der Hans Kaufmann ist volle Pulle immer noch dran.
Ja, es interessiert mich, was auf der Welt läuft. Und darum gehe ich jeden Morgen früh aufs Internet, schaue, welche Daten neu sind und probiere sie zu interpretieren. Ich arbeite auch noch, ich habe einige Mandate, Kunden. Und für die bereite ich dann die Informationen auf. Und wenn ich es schon mache für die paar Kunden, die ich habe, dann möchte ich das auch gerade zusammenfassen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Also wer will mehr wissen über Zinsen und über Inflation und über Devisen etc., dann abonniert Hans Kaufmann auf Facebook oder auf anderen sozialen Medien und dann ist er bestens informiert. Wir werden jetzt eine kleine Tour d'Horizon machen. Einerseits werden wir wie immer anfangen ein bisschen mit Ihrem Leben. Sie sind am 13. Juni 1948 in Kanton Luzern in Etiswil auf die Welt gekommen. Und als Ökonom haben Sie es ja sehr weit gebracht. Sie sind vermutlich auch ein bisschen vermögend worden dabei. Aber als Sie auf die Welt gekommen sind, ist von dem noch nichts umweg gewesen, oder? Daheim.
Nein, meine Eltern waren Bauern. Wir sind dann in die Stadt Luzern gezogen, haben dort ein Textilgeschäft gehabt. Aber der Erfolg hat sich in Grenzen gehalten. Heute würde ich rückblickend sagen, ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen. Aber das heisst nicht, dass ich wegen dem unglücklich war.
Was heisst Textilgeschäft? Also muss ich mir vorstellen, irgendwie wollige Unterhosen oder verkauft oder produziert?
Nein, das war ein Laden mit Stoff und Fäden und alles, was man braucht, wenn man selber näht oder Kleider herstellen
will. Das haben die Eltern zusammengeführt?
Es war die Mutter vor allem gewesen.
Und der Vater war dann im Bauernbereich aktiv gewesen?
Der Vater war dann im Gesundheitsbereich tätig gewesen, also er hat im Spital gearbeitet.
Wie ist das gewesen? Sie haben sich irgendwann entschieden, eine Matur zu machen, also ein Gymnasium zu machen und später nachher zu studieren. Und Sie sind an der Universität Zürich, haben Sie ein Lizenziat gemacht, das Litz-Öck-Pubel, hat man dem noch gesagt. Heute sind das ja alles Masterstudiengänge. Wann ist der Moment gekommen, wo Sie gesagt haben, ich will das machen? Und dann sind Sie zu Ihren Eltern gegangen und gesagt, Mami, Papi, ich möchte mich noch ein bisschen durchfinanzieren.
Also meine Eltern hätten immer gerne, dass ich entweder Pfarrer oder Lehrer würde. Ich bin dann auch ganz gewöhnlich in die Sekundarschule gegangen, hatte dann aber plötzlich doch das Gefühl, dass ich relativ gut bei der Mathe und habe dann den Sprung doch noch ins Gymi geschafft. Ich war dann im Kollegium Schweiz, wo damals eine sehr gute Schule war. Und das war dann auch Sprungbrett für die Universität.
Universität Zürich ist nichts anderes überleben. Ist die Universität Zürich einfach die beste für die Ökonomie damals?
Es war die nächste. Ich bin pendelt von Luzern mit dem Zug auf Zürich. Und es war an und für sich eine gute Universität. Aber was ich gelernt habe, das muss ich dann auch sagen, das habe ich eigentlich in der Praxis gelernt. Nachher in all den Jahren im Beruf, auch mit Praktika im Ausland.
Luzern, um das vielleicht noch zu erwähnen, hat ja mittlerweile eine eigene ökonomische Ausbildung auf einer universitären Stufe. Und ist, wenn wir sagen, gegenüber anderen Universitäten vielleicht fast ein bisschen konservativer, vielleicht ein bisschen wirtschaftsnäher eingestellt. Würden Sie heute, wenn Sie noch mal studieren würden, Sie auf Luzern studieren?
Ja, also ich habe auch den Eindruck, an der Uni Luzern ist die Wirtschaft Fakultät eine der besten. Also ich würde wahrscheinlich in Luzern studieren, jawohl.
Spielt das heute noch eine Rolle, wenn jetzt sich jemand vorstellen kann bei Ihnen und sagt, ich habe Zürich gemacht, oder ich habe Bern gemacht, oder ich habe die HSG gemacht, oder jetzt halt auch Luzern. Spielt das eine Rolle oder ist eigentlich nur wichtig, er muss halt mal zeigen, dass er sich durchbeissen und einen Abschluss gemacht hat?
Ich habe ja früher viele Ökonomen und Analysten eingestellt. Und ich muss sagen, die beste Erfahrung habe ich damals immer gemacht, die von der sogenannten HWV, also Höhere Wirtschaft und Verwaltungsschule Winterthur gekommen sind. Mit der St. Galler hatte ich eher ein bisschen Mühe gehabt, aber ich würde schon sagen, was sie können, das sieht man dann erst etwa nach einem Jahr.
Warum haben Sie mit der St. Galler Mühe gehabt? Also nicht mit der St. Galler, sondern die, die an der Universität St. Galler sind. Das war damals noch die Handels-HSG, oder?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, sie sind ein bisschen abgehoben gewesen, haben gemeint, sie haben die beste Universität im Wirtschaftsbereich der Schweiz besucht. Aber ich muss sagen, ich hatte eben so gerne Praktiker, die schon im Beruf waren, in einem Betrieb gearbeitet haben und darum auch gewusst haben, von was sie reden.
Sie sind dann nach dem Studium unter anderem auf Johannesburg gegangen, also nach Südafrika, und sind Goldminenanalyst geworden. Ist das ein eigener Entscheid gewesen, oder sind Sie gerufen worden von einer Bank? In welchem Umfang haben Sie das gemacht?
Ich wollte Englisch lernen. Das war Motivation gewesen. Amerika war damals schwierig gewesen, eine Stelle zu finden. Ich hatte schlussendlich die Wahl gehabt zwischen Taiwan und Johannesburg. Ich habe dann Johannesburg gewählt. Trivial, weil ein Kollege, der in Taiwan war, mir gesagt hat, ich soll ja auch nicht auf Taiwan gehen. Dass ich so feucht, da klebe ich die Hose schon am Viertel, bevor wir abgesessen sind. Und so ist es eigentlich ein Zufall, dass ich dann auf Johannesburg gekommen bin, aber bereits auf dem Beruf arbeiten konnte.
Und wieso Goldminenanalyst?
Das ist etwas, was in der Schweiz nicht geht, weil wir ja selber in Europa praktisch keine Minen haben. Aber das war für mich ein rechter Lehrplatz, so Minen zu analysieren, auch zu besuchen. Der angelsächsische Raum war immer bekannt für gute Analyse, Theorie, und das hat mir viel geholfen später, auch als ich wieder zurückgekommen in die Schweiz, dass ich das Handwerk beherrscht habe.
Wer war denn der Kunde? Also, Sie waren selbstständig dort unten und haben Ihre Berichte nachher der Schweizer Banken geliefert?
Das war ein Teil der Kundschaft. Es war ein Broker, den ich geschafft habe, und die haben auf der ganzen Welt ihre Berichte platziert, in der Meinung, dass sie ins Ausland eben Goldminenaktien kauft.
Ist denn das etwas geblieben, auch für die Zukunft für Sie? Goldminen haben Sie immer speziell beobachtet und tun die heute noch beobachten?
Das ist ja so. Und ich habe natürlich auch sehr eng beobachtet, was die Nationalbank gemacht hat. Wenn man denkt, etwas über 20'000 Franken haben sie das Kilo Gold verschleudert damals. Und sie gemeint haben, sie haben zu viele Reserven. Man hat dann später auch die Initiative bekämpft, wo Leute aus dem SVP-Bereich lanciert haben, dass die Nationalbank hätte müssen zusätzliches Gold kaufen. Wenn ich schaue, was man da verpasst hat an Gewinn, wir könnten heute unsere AV spielend finanzieren.
Also Gold spielt immer noch eine Rolle. Wer hat das gedacht? Oder? Der Goldstandard ist ja irgendwann aufgegeben worden. Lang sind die Währungen an einem Goldstandard gehängt. Und heute sagt man ja, die Währung ist eigentlich das Repräsentant vom Land, vom Bruttoinlandprodukt, von der Kapazität, von der Potenz eines Landes. Und das gibt nachher schlussendlich einen Kurs. Als Sie damals angefangen haben, war dort der Goldstandard noch aufrechterhalten gewesen, oder ist der schon weg gewesen?
Er ist gerade weg gewesen. Ich habe im 73 eigentlich beruflich angefangen und der Standard ist im 71 abgeschafft worden. Wenn ich aber schaue, was seither in den Währungen passiert ist, so ist der Schweizer Franken einfach bei weitem die stärkste Währung geblieben. Ich habe den Vergleich gemacht mit den Euro-Währungen 99 bis heute. Die zweitbeste Währung, das wissen viele nicht, das ist die tschechische Krone. Aber selbst die hat seit dem 99 um 12% abgewertet. Alle anderen Währungen haben massiv mehr verloren. Und darum sage ich auch immer bei Kapitalanlagen, jeder Anleger hat 5 Pfund. Das eine sind die Währungen, das zweite ist die Inflation, das dritte sind die Steuern, das vierte sind die Regulierungen, also der Staat will einem bevormunden, was man dürfen und sollen investieren. Und schließlich noch Bankspeisen, wobei man persönlich nur etwas gegen Bankspeisen unternehmen kann. Alles andere ergibt sich.
Also wenn ich jetzt die 5 Pfund nehme, dann kann ich sagen, die sind so mächtig, dass ich eigentlich das Investieren gerade lassen.
Nein, aber ich muss schauen, was ist für ein Umfeld. Wie kann ich mich allenfalls absichern? Welche Instrumente wähle ich? Es ist klar, dass Aktien im langfristigen Vergleich wesentlich mehr bringen als festverzinslich. Das ist ja auch logisch. Das Unternehmerrisiko muss eine höhere Rendite abwerfen, sonst lohnt es sich nicht zu investieren.
Sie sind nach Johannesburg, also nach Südafrika, wieder zurück in die Schweiz gekommen. Sie sind nach Zürich gegangen und sie sind zur Zürcher Kantonalbank gegangen. Was war das für ein Entscheid gewesen? Also das wunderschöne Südafrika, wieder zurück ins kalte Zürich, in die Umgebung von einer relativ kleinen oder mittleren Bank zurück. Was war der Entscheid gewesen?
Also man hat mich angefragt, ob ich wieder zurückkäme. Und damals war tatsächlich eine grosse Begeisterung auch noch für Goldminenaktien. Und ich konnte mein Wissen natürlich gut einsetzen. Ich habe auch viele Studien geschrieben, Übersichten gemacht. Und es war eine gute Bank für mich, um die Lehr- und Wanderjahre zu absolvieren. Also ich habe sehr viel gelernt.
Und das ist sie aber nicht durchgeblieben. Sie sind nachher 1980 zu Julius Baer gegangen. Warum bleibt man eigentlich nicht? Das ist bei einer ZKB, ich könnte man sagen, man kann jetzt Leben dürfen bringen. Was ist der Grund, wieso, dass man A, bei der ZKB weggeht und B, warum Bank Julius Baer?
Auch da bin ich eigentlich, wie man sagt, abgeworben worden und ein bisschen angelockt worden mit Versprechen, dass ich dann weitere Praktika im Ausland könnte machen. Vor allem in New York. Und die Versprechen sind auch eingehalten worden. Selbstverständlich ist Julius Baer viel eine internationalere Bank. Also das hat mich auch gereizt, den Kunden zu besuchen im Ausland. Und das habe ich dann auch während fast 20 Jahren gemacht.
Sie sind nachher auch immer wieder aufgestiegen bis zum Chefökonom Schweiz von der Bank Julius Baer. Ist das auch der Moment gewesen, wo man sie vermutlich immer wieder mal vor der Linse, vor der Tagesschau gehabt hat oder vor einem 10 vor 10, weil man hat wollen wissen, wie geht es dieser Wirtschaft?
Das ist so, vor allem wenn es auch gecrasht hat an den Börsen, dann ist natürlich ein Wort des Trostes sehr gesucht gewesen. Und das habe ich auch über viele Jahre gemacht. Das hat mir auch geholfen, sicher dann bei den Wahlen im Nationalrat. Ich habe es nur mal überschlagsmässig zusammengezählt, aber ich bin irgendwo zwischen 100 und 200 Mal doch am Schweizer Fernsehen, vor allem auch bei der Tagesschau oder später auftreten. Und das hilft einem natürlich.
Jetzt haben Sie ein grosses Vergehen gemacht. Sie sind zur SVP gegangen und sind auch für die SVP Nationalrat geworden. Was hat das für ein Verhältnis bedeutet nachher zur Arbeitsstelle und was hat das bedeutet zum Fernsehen und der Presse etc.? Haben Sie das gespürt, dass wo Sie plötzlich ein SVP-Exponent geworden und noch Nationalrat?
Ja, also ich muss sagen, ich habe meine Stelle beim Julius Baer gekündigt, bevor ich effektiv gewählt worden bin. Ich wäre so oder so selbstständig geworden. Was ich gespürt habe, viele haben mir angerufen, die es gehört haben von meiner Kandidatur, also Mitarbeiter oder Kollegen, haben gratuliert, also gewissermaßen wie ein Coming-out. Es hat natürlich auch Kunden gegeben. Es ist klar, Julius Bär ist eher eine FDP. Nahe Bank, wenn man so will sagen. Es hat Kunden gegeben, die das natürlich nicht so gutiert haben. Und darum bin ich nicht unglücklich gewesen, dass ich vorher schon den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden habe. Dann hat es keinen Konflikt gegeben und ich konnte meine gute Erinnerung an meine Bankzeit bewahren.
Die Bank Bär, die hat ja nachher auch zum Teil Zeiten durchgemacht, auch kürzlich, wo vielleicht ein bisschen schwierig war. Haben Sie die Bank Bär weiter begleitet, einmal von außen her?
Ich habe mich möglichst zurückgehalten mit Kommentaren zu meinem alten Arbeitgeber. Eben, ich bin an und für sich sehr dankbar für die 20 Jahre, die ich dort habe. Dürfen eine Karriere machen. Damals, als ich noch war, war natürlich noch der Patron, der Hans Bär, voll im Amt. Und wenn ich so sehe, was jetzt passiert ist mit diesen Benko-Krediten, der Riesenabschreiber, dann muss ich sagen, das wäre wahrscheinlich unter seiner Ägide nicht passiert. Ich habe sogar als eine der ersten Lektionen gelernt, wenn ein Unternehmen kaputt geht, geht zuerst das Eigenkapital kaputt, also die Aktien, die man belehnt hat, und nicht Kredit. Kredit sind meistens abgesichert.
Also Kredit wäre jetzt abgesichert, beispielsweise durch Liegenschaften oder so?
Das ist ja so. Andere Schweizer Banken, auch Kantonalbanken, haben ja auch Kredit gegeben. Aber die haben sich natürlich die Liegenschaften als Sicherheit hinterlegen. Es kann dann auch immer noch kleine Abschreiber geben, aber natürlich nicht Totalverlust oder Grossenteilsverlust, wie sie jetzt passiert.
Jetzt ganz eine persönliche Frage. Also, man sagt ja, wie kann ich ein kleines Vermögen machen, indem ich ein grosses Vermögen an einer Bank gebe? Oder? Und das ist doch tatsächlich so. Also, wenn ich mit einem kleinen Vermögen komme, beispielsweise jetzt halt nur, dann bin ich einfach ein Nobody, absoluter Nobody. Und jetzt kommt jemand, wie beispielsweise halt so eine Bank, wo es nicht mehr um Millionen, sondern um Milliarden zuletzt geht, total. Und der wird hofiert und der wird gar nicht mehr gross hinterfragt. Und bei der Kantonalbank hat es ja, glaube ich, bei der Graubünden Kantonalbank angefangen. Der hat der Benko einsteigen und die Bündner Kantonalbank hat nachher eigentlich gesagt, ja, das ist eigentlich ein guter Typ. Und dann haben die anderen Kantonalbanken gefunden, ist eigentlich wahr, und haben auch noch mitgemacht. Das hat es ja immer wieder gegeben, dass es Leute gegeben hat, die eine wahnsinnige Ausstrahlung gebracht haben, aber keine guten Zahlen und trotzdem Millionen oder Milliarden Kredite bekommen. Warum ist das so?
Gut, das erinnert mich auch an Werner K. Rey. Das ist genau parallel verlaufen, nur ist damals Berner KB am Anfang gestanden und jede andere Bank, die Kredit gegeben hat, denkt, Berner haben sicher gut geschaut, aber so ist es nicht gesehen. Natürlich gibt es immer wieder Blender, aber jetzt im Fall von Benko. Ich bin vielleicht vorbelastet, weil ich längere Zeit auch in Wien immer war. Spatzen pfiffen es von den Dächern. Also es gibt so Situationen, wo man sich wundert, dass dann trotzdem Kredit gesprochen werden, obwohl jeder weiß, dass nicht alles so ist, wie es vorgaukelt wird.
Also noch eins, also, wenn ich reinkomme, dann muss ich die Hosen runterlassen in der Bank, oder? Und dann die noch dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich wollen oder nicht. Und jetzt kommt so jemand, wo ein riesen verschachteltes Unternehmen aufgebaut hat, mit dem Kredit und umgekehrt und zuletzt liegt es bei den Banken. Und das wird gar nicht mehr richtig geprüft. Wie ist das möglich?
Ja, da wundert man sich manchmal schon, dass Banker auch an der Spitze das gewöhnliche Handwerk des Bankers nicht mehr beherrschen. Und Vertrauen ist das eine, aber die Sicherheit ist das andere. Und da bisherige Kredit, das geht doch nicht.
Da geht es ja immer um Unsummen. Also wir erinnern uns an Wirecard beispielsweise. Wirecard ist geprüft worden und als Aktionär von Wirecard habe ich gesagt, also wenn Ernst Young prüft, dann wird das schon gut sein, oder? Und dabei war das ein riesiger Skandal, das war ein riesiges Lügengebäude. Und dann hat ja das Bundesamt für Finanzen in Deutschland, BaFin, wiederum müssen schauen, dass Ernst Young wirklich super prüft. Und auch die haben nichts gesagt, auch dort war im Prinzip alles in der Ordnung. Und zuletzt merkt man, dass irgendwie Milliarden irgendwie in einem mexikanischen Büro waren, wo ein verschwitzter Mitarbeiter das Telefon abgenommen hat. Also eigentlich alles inexistent, alles erlogen, alles eine absolute Katastrophe. das ist doch eigentlich unmöglich. Oder? Ich muss mir ja als Bürger, der investiert in einen Aktienmarkt, in jetzt so mein so verdienten Geld, sage ich, okay, 20% werde ich Aktien halten. Und jetzt sagt man mir vom Treuhänder oder vom Prüfer, Wirecard ist cool, das ist eine coole Geschichte, oder? Das kannst du locker machen. Oder? Und dann weiss ich ja noch, der andere wird ja noch vom Bundesamt für Finanzen auch noch geprüft. Also das ist eine todsichere Sache. Und nachher passiert so etwas, dass noch irgendein Mexikaner mit einem Zigarettenstummel und einem Hut, Cowboy-Hut auf dem Kopf, eigentlich für Milliarden soll verantwortlich sein.
Ja, darum gibt es auch ganz grosse Anleger, die sich immer geweigert haben, Investitionen in Sachen zu tätigen, wo sie das Geschäft nicht verstehen. Warren Buffett ist ja so ein bekannter Name, der immer gesagt hat, dass er nur in Geschäfte investiert, wo er nachvollziehen kann, wo er selber vielleicht Produkte könnte. Und das ist eine der Möglichkeiten. Es wird eben im Finanzwesen sehr vieles, wie soll ich sagen, auftischt, wo manchmal die Verkäufer nicht einmal selber verstehen. Und das ist leider im Verlauf der Jahre immer schlimmer geworden. Zu meiner Zeit haben die Anlageberater die Unternehmen noch weitgehend gekannt. Sie haben auch Zeitungen gelesen, sich informiert über Nestle, über ABB und so weiter. Und heute werden nur noch Produkte verkauft, dass man verschuldete Produkte den Kunden anhängt und dass man gar nicht mehr weiss, was eigentlich in diesen Produkten schlussendlich ist. Also ich würde mir schon wünschen, man würde wieder zurückgehen ein paar Schritte, dass die Leute und vor allem auch die, die Kunden beraten, noch wissen, was sie den Kunden
aber da kann man schon davon ausgehen. Also wir haben ja solche, ich sage jetzt halt das Wort Krise auch, ich brauche das nicht so gerne, weil das ist ja inflationär, das ist ja alles eine Krise. Aber wir haben das in Amerika erlebt mit einer Subprime-Problematik, wo Hypotheken gebündelt wurden und die sind wieder gebündelt worden und zuletzt sind irgendwie 95% Schrottimmobilien drin gewesen oder Eigentümer, die gar nicht in der Lage waren, nur Franken oder einen Dollar an Zinsen zu zahlen. Und trotzdem haben die ja das AAA bekommen, Double A oder wie das alles heisst. Also auch dort war wieder eine Prüfungsfirma hinter dran, wo ich als Normalsterblicher eigentlich muss vertrauen, die haben eine Prüfung gemacht, also kann ich darauf investieren. Also kann ich eigentlich gar niemandem mehr vertrauen.
Ja, das Investieren ist weitgehend eine Vertrauenssache, wie das auch die Währungen sind. Es hilft nichts, wenn man nur immer anderen glaubt. Man muss in vielen Fällen selber einen Geschäftsbericht mal lesen und sich wirklich umfassend informieren, wo man sein Geld investiert. Es ist manchmal erstaunlich, dass man ein Radio oder was immer man kauft, stundenlang Prospekt studiert, aber wenn man dann sein eigenes Vermögen, Hunderttausende von Franken investiert, dass man das in wenigen Minuten anlegt und Entscheid fällt, ohne dass man das Produkt oder die Unternehmen genau studiert.
Aber beim Radio komme ich da irgendeinmal raus. Ich muss vielleicht eine halbe Stunde lesen, dann weiss ich, welchen Knopf ich muss drücken muss. Aber wenn ich irgendein Derivat kaufe, irgendein, oder, dann, und ich lese es durch und ich lese es nochmal durch und habe es eigentlich immer noch nicht gecheckt. Aber man sagt mir, los, das ist super, oder? Du hast 15% garantiert. Das passiert heute ja tagtäglich, dass Derivate abgeschlossen werden, strukturierte Produkte, die man selber eigentlich gar nicht begreift.
Es gibt sicher viele, die es verstehen, so Profi oder Halbprofis. Aber ich habe mich eigentlich immer geweigert, Sachen zu kaufen oder zu empfehlen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe heute auch Mühe mit diesen ganzen Kryptowährungen. Ich verstehe es einfach nicht, den volkswirtschaftlichen Nutzen. Ich sehe die Risiken, wenn ein Computer ausfällt. Ich sehe Risiken vom Betrug. Wir haben ja jetzt einige Fälle gehabt. Wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es einfach nicht. Es gibt immer noch einen Haufen andere Anlagemöglichkeiten, die über die Jahre ebenfalls eine sehr gute Performance bringen oder gebracht haben.
Also Sie sind persönlich eher ein konservativer Anleger? Einfach Blue Chips kaufen und liegen?
Ja, nicht immer liegen. Ich tue manchmal ein bisschen übergewichten oder untergewichten. Aber im Prinzip Schweizer Blue Chips mit einer Rendite heutzutage von über 3%, das empfinde ich als sehr attraktiv. Auch die sogenannte Risikoprämie, also wenn man Gewinn von einem Unternehmen mit der Aktienbewertung vergleicht, die Risikoprämie ist relativ hoch, also man verdient praktisch 5% mehr als mit Bundesobligationen. Also ich habe mich eigentlich, ich glaube, in meinem Leben einmal eine Obligation gekauft und sonst Aktien oder keine Aktien, aber Obligationen, vor allem die Staatsobligationen, das ist also nicht meine favorisierte Kapitalanlage gesehen. Ich habe dann noch mehr von Immobilien gehalten.
Hans Kaufmann, Sie sind dann unter anderem ja auch Politiker geworden. Für die SVP sind Sie in Nationalrat gewählt worden und sind nachher 2014 so mit ein bisschen Gepoltere zurückgetreten. Also Sie haben dort eigentlich gesagt, ja, also meine Umgebung passt mir eigentlich nicht mehr. Es ist die ganze Widmer-Schlumpf-Problematik, ist dann gerade aufgekommen. Ist das für Sie ein Abgang im Bösen? Oder haben Sie gesagt, ich habe jetzt so lange bin ich Nationalrat gewesen, es reicht jetzt, es ist gut. Ich gehe jetzt und soll jemand anders soll das machen?
Gut, es gibt so etwas wie die innere Kündigung. Und die hatte ich. Irgendwann hat man mal genug. Es war damals die Zeit, gewesen, wo die Verträge mit den Amerikanern abgeschlossen worden sind, wo wir uns wollten drängen, unbedingt zuzustimmen. Und ich war einfach nicht einverstanden.
Also was ist es gegangen? Also im Prinzip Austausch von den Daten? Oder?
Es ist um den Datenaustausch gegangen, um Hilfe bei Steuervergehen und so weiter. Und ich habe einfach gefunden, als eigenständige, unabhängiger Staat ist das nicht würdig, umso mehr als die Amerikaner ja im Gegenzug kein Abkommen unterzeichnet hat für den automatischen Informationsaustausch.
Das ist noch speziell, oder? Das ist noch speziell. Also man macht einen Vertrag mit jemandem, der völlig einseitig ist. Ja, der eine zahlt und der andere kommt nichts über.
Das ist ja so. Die Macht steht über dem Recht. Das muss man einfach in der Geopolitik feststellen. Das ist ja so. Aber mich hat es einfach nach 15 Jahren, wie soll ich sagen, fast angewidert, die ganze Kämpfe um die internationalen Verträge, wo nicht immer die volle Wahrheit auf den Tisch kommt.
Aber Sie hätten ja gerade das können bringen, oder? Das wäre ja vielleicht toll gewesen, wenn der Hans Kaufmann gekommen wäre und gesagt hätte, ich sage jetzt mal die Wahrheit sagen.
Das habe ich schon probiert, auch mit vielen schriftlichen Berichten. Aber die Mehrheit war einfach der anderen Meinung. Selbst die Bankiervereinigung wollte Ruhe haben. Ja, keine Konsequenzen oder Sanktionen für unsere Schweizer Banken in Amerika. Sie haben zwar gleich zwischen 6 und 10 Milliarden Strafen gezahlt, aber wir wollten Ruhe haben und den Vertrag abschließen.
Mögen Sie sich noch erinnern, wann war eine Million viel und wann ist die Milliarde zur Million geworden?
Ja, das ist leider im Verlauf der letzten Jahre passiert. Also, als ich noch mit dem Budget mitgemacht habe, ich habe ja im Parlament noch dürfen das Budget führen, das schlussendlich den grössten je erzielten Überschuss beschert hat. Das war 2007 oder 2008. Da war eine Million noch viel. Da hat man manchmal um ein paar hunderttausend Franken gekämpft. Und jetzt rührt man mit Milliarden um. Meistens sind es Leute, die von Milliarden reden, die selber Mühe haben, überhaupt 200'000 Franken zu verdienen und entsprechend Steuern zu zahlen.
Eben, also eine Milliarde, schnell schauen, wie viele Nullen sind das? Das ist 3 plus 6, oder? Das sind, glaube ich, 9 Nullen.
Das ist ja so, ja.
Das ist richtig, 9.
Ja, ja.
Das ist noch viel, oder?
Ja, aber wenn ich schaue, so die Amerikaner, die zahlen jetzt im Moment pro Tag 3 Milliarden Zinsen. Da kann man sich etwa vorstellen, wie hoch der Schuldenberg ist.
Also es wäre das 3 mit 9 Nullen, jetzt alles jeden Tag?
Jeden Tag, ja.
Genau. Das ist allein das Kapital, das sie müssen aufbringen aus den Steuern heraus, um ihre Schulden können zu verzinsen.
Ja, es ist ja so, weil die kurzen Zinsen sind wegen der amerikanischen Notenbank massiv angestiegen. Und Amerika ist vor allem kurzfristig verschuldet, also jede kurzfristige Schuld, die fällig wird, muss umgeschuldet werden. Und da zahlt man halt heute immer noch 5%.
Zinsen sind ein Problem. Also die Staaten wollen eigentlich sehr tiefe Zinsen haben. Die sind zum Teil so verschuldet. Also nehmen wir Amerika. Amerika geht, glaube ich, gegen 130%.
Das ist so.
Japan ist, glaube ich, doppelt so hoch verschuldet. Das ist eine andere Geschichte. Die sind primär bei sich selber verschuldet und nicht im Ausland oder bei Dritten verschuldet. Und dann kommt schon eben schon gleich Amerika mit 130. Also wer ist noch gleich mit 130? Ob Italien ist, glaube ich, bei 130.
Ja, Griechen sind natürlich auch immer noch sehr hoch, obwohl man vor kurzem gejubelt hat, wie man jetzt das Griechenland-Problem bewältigt hat, das hat man überhaupt nicht bewältigt.
Aber Griechenland, ich meine, was ist Griechenland? Das ist ein Hosenpfupf, oder? Jetzt rein wirtschaftlich gesehen, denke ich mir.
Im Vergleich schon, aber sie sind
ist
natürlich
nur eine Ablenkung. Das ist doch nur eine Ablenkung, oder? Damit Italien von ihren 130% ablenken muss, man ein bisschen von Griechenland reden.
Ja gut, das Problem ist, dass Griechen eben im Euro sind. Und wenn irgendwann ein Land im Euro-Raum Zinsen nicht mehr zahlt, dann ist der Teufel los, der schlägt das auf die Währung durch. Das ist Problematik. Aber es ist so, die Amerikaner haben ein Verschuldungsproblem, das wesentlich grösser ist als Europa zusammengerechnet. Und die Japaner haben ein Problem. Man muss es eben nicht nur zur Wirtschaftsleistung vergleichen, die ganzen Schuldenberge, sondern zu der Grösse des Staatshaushalts. Damit man sich das vorstellen kann, wenn das Zinsniveau in Japan beispielsweise um 1% würde steigen. Das passiert nicht über Nacht, aber nach und nach wird die Staatsschuld teurer, dann würde das 6% mehr Staatsausgaben verursachen. Nur von dem Zinsanstieg um 1%. Und das kann man nicht einsparen. Also wird man die Zinsen nur können mit neuen Schulden zahlen und so geht die Spirale nur. Und die Frage ist einfach, wann gibt es einmal den Klapp?
Das frage ich auch. Aber jetzt haben Sie vorher ja gesagt, Sie vertrauen im Prinzip den modernen Währungen wie Bitcoin oder Ether oder so, vertrauen Sie nicht. Sie kennen es nicht, Sie können es nicht richtig nachvollziehen. Aber der Bitcoin ist ja, glaube ich, bei 21 Millionen Coins ist fertig. Schluss, oder? Bei den Währungen kann ich immer wieder die Druckerpresse anschauen. Also, früher hat man noch die Druckerpresse anschauen. Heute ist das irgendein Enterschlag auf einem Computer drauf. Und dann ist die Währung wieder. Gibt es wieder mehr von dieser Währung? Und der Bitcoin hat das ja nicht, das Problem. Also der ist endlich und damit eigentlich nicht inflationär.
Das kann man so sehen, aber da würde ich jetzt noch lieber Gold als Ersatzwährung sehen, weil Gold hat kein Gegenparteirisiko, wenn im Fall einmal ein Computer ausfällt, Stromausfall oder eben betrügerische Machenschaften sind. Dann hat man mit den Kryptowährungen dann doch ein Problem. Wir haben es ja gesehen. Und die Menge ist natürlich relativ klein im Vergleich zu den gesamten Währungen weltweit. Was mich auch stört, ist die starken Kursausschläge nach unten und runter. Und da müssen wir schon sehen, letztlich ist halt doch der Dollar dominant. Denn all die Kryptowährungen definiert man wieder, wie viel haben sie wert in Dollar gemessen.
Wenn Sie jetzt Gold nehmen, haben Sie das Gold bei Ihnen daheim im Keller eingeschlossen? Irgendwann? Gut, das sagen Sie natürlich jetzt nicht, damit die bösen Buben nicht kommen und Ihnen das Gold stellen können. Aber warum frage ich das? Weil, nehmen wir jetzt mal an, ich habe 3 Kilo Gold. Wo habe ich das? Das tue ich natürlich in einer Bank, in einem Safe. Und wenn es wirklich ernst auf ernst geht, dann wird mein Schlüssel bei der Bank nicht mehr funktionieren, dann komme ich nämlich nicht mehr an mein Gold her. Oder? Dann wird das Land sagen, das ist cool, oder? Jetzt haben wir so und so viel Gold bei diesen Banken in den Safe, sondern und das ist jetzt unser Gold.
Die Gefahr ist immer, dass ein Staat verbietet den privaten Goldbesitz. Das haben wir auch in Amerika gehabt. Bis Mitternacht 1973 ist es verboten gewesen, privaten Gold in Amerika zu halten. Ich erinnere mich deshalb noch gut daran, weil man damals, ich war hier in Südafrika, um Mitternacht die Johannesburg-Börse aufgetan und eins angestoßen hat, weil dann der Goldbesitz wieder erlaubt worden ist. Aber es ist so, Gold kann man eben doch privat aufbewahren. Auch ein Schließfach finde ich relativ sicher. Wenn es wirklich so weit kommt, dass der Staat Schließfächer beschlagnahmt, dann ist ohnehin alles ziemlich verloren.
Aber kommen wir gleich mal schnell zurück zu den Kryptowährungen. Oder? Die Kryptowährungen sind ja nicht abhängig von einem Computer, sondern es sind ja dann Millionen von Computern, die gegenrechnen. Und wenn dort einer ausfällt, spielt das eigentlich keine Rolle. Das ist ja eigentlich sicher, oder? Ich habe nicht eine Regierung, die man den Schnaps abdrehen kann. Ich habe nicht eine Bank, die man das Schließfach zumachen kann. Sondern es ist doch eine relativ liberale Qualität von einer Möglichkeit, Finanzen zu transportieren oder Finanzen zu halten.
Also ich würde mir natürlich auch eine Währung wünschen, die unabhängig von einer verpolitisierten Notenbank ist. Aber wir müssen sehen, Politik greift auch mehr und mehr bei diesen Kryptowährungen zu. Es stellen sich Fragen von der Versteuerung, es stellen sich Fragen von der Geldwäscherei. Und man wird sicher noch andere Regulierungen einführen, sodass am Schluss dann eben auch die Kryptowährungen in politischen Einfluss kommen.
Ist nicht fast ein bisschen zu spät? Oder ich vergleiche das ein bisschen. Ich komme aus der Informatik raus und da gibt es ein Protokoll, das heisst TCP/IP. Also das ganze Internet läuft mit dem TCP/IP und das LAN im Haus läuft mit TCP/IP. Und ich bin sicher, wenn die Regierung gemerkt hätte, dass es ein Protokoll gibt, das könnte vereinheitlicht werden weltweit, hat man das verhindert. Man sieht das ja zum Beispiel bei den Stromsteckdosen. Oder? In der Schweiz habe ich den T13-Stecker und in England habe ich ganz einen anderen Stecker und in Frankreich wieder. Also nicht einmal Europa hat es fertig gebracht, einen einheitlichen Stecker zu machen. Also die Regierungen greifen ja immer in alles und jedes hinein. Aber das TCP/IP-Protokoll ist dermassen schnell um die Welt herumgegangen, dass eigentlich die Regierungen und die Politiker gar keine Chance hatten, das zu regulieren. Könnte man nicht sagen, bei den Kryptowährungen ist der Zenit erreicht worden, wo die Politik noch etwas hätte machen können? Die hätte viel früher einschreiten, wenn sie hätten wollen. Aber jetzt ist eigentlich zu spät.
Also ich glaube, mich zu erinnern, dass schon zu meiner Zeit, als ich noch im Parlament war, dass man damals erste Schritte oder Anfragen beim Bundesrat gemacht hat. Ich glaube, ich habe das zusammen mit dem Kollege von der SP Nordmann gemacht, dass man Auskunft hat wollen, weil wir es nicht verstanden haben. Aber ich bin der Meinung, dass vor allem Amerika, möglicherweise auch die EU, wird in den Markt eingreifen, weil die Regierungen wollen natürlich nicht, dass sie Kontrolle über das Geld verlieren. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund und nicht um die Sicherheit oder Angst, dass Kunden Geld verlieren, sondern sie wollen Kontrolle behalten. Und das ist ja gerade der Grund, wieso man so eine künstliche Währung macht, eben eine, die unabhängig ist von den Notenbanken.
Aber dann wäre ja der Bitcoin eigentlich ideal. Der ist ja unabhängig. Er ist endlich. Also er ist nicht inflationär. Also ich will jetzt nicht eine Lanze brechen für die Kryptowährungen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, viele sind dagegen, die genau eigentlich in diesen Währungen leben. Oder? Also wenn ich jetzt für einen Dollar verantwortlich wäre, dann würde ich nicht den Bitcoin auch hassen. Oder wenn ich für einen Euro verantwortlich wäre, auch. Oder wenn ich muss sehen, dass plötzlich ein Bitcoin 50, 60, 70, 80'000 Euro oder Dollar wert ist, dann habe ich ja nicht unbedingt Freude, was mit meiner Währung passiert gegenüber dem Bitcoin. Oder? Und die Leute sind schon stutzig, langsam aber sicher. Oder? Wenn man denkt, dass in kürzester Zeit von einem Bitcoin, der wertlos war, zu etwa 50 oder 60'000 hoch ist gegangen, dann schaut schon der eine oder andere ein bisschen schräg.
Schon, aber auch hinter einem Bitcoin ist schlussendlich Vertrauen. Und ohne Vertrauen geht es einfach bei Währungen nicht. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man das verbieten sollte. Wer das machen will und das Risiko eingehen, der soll das machen. Ich persönlich glaube halt immer noch an Schweizer Franken und an Gold als Ersatzwährung, also als Währung ohne Gegenparteirisiko. Und das andere überlasse ich gerne den Anlegern, die das Vertrauen in die Währungen haben.
Eine komplett andere Frage, aber es hat auch mit Amerika etwas zu tun. DAV ist sehr stark investiert in Aktien. Und wenn ich Aktien habe, dann brauche ich eine Depotbank, also eine Bank, wo meine Aktien wirklich eigentlich physisch haltet und wo man das zusammenfasst auf dem Computer und mein Depot pflegt. Der AV hat das an eine amerikanische Bank übergeben. Das heisst, 40 Milliarden von diesen Papieren sind in USA-Hand. Und als ich das gelesen habe, bin ich gerade ein bisschen verschrocken. Also gerade ein AV, das ist die Finanzierung von allen älteren Menschen in der Schweiz, gibt einen grossen Teil von ihrem Vermögen weg, physikalisch, nach Amerika. Ist das sinnvoll, so etwas?
Ja, man wird das aus Kostengründen gemacht haben, aber auch, weil die grossen amerikanischen Vermögensverwalter in der Lage sind, das technisch zu verwalten. Ich meine, wir haben auch bei unserer Nationalbank haben wir sehr viele amerikanische Staatsanleihen, wo ich letztlich auch nicht die Werthaltigkeit für ewig gut halte. Wir haben einen Haufen deutsche und französische Staatsanleihen. Mir ist es nicht wohl dabei, das muss ich sagen, dass so viel Geld von Ausländern verwaltet wird. Ich würde es lieber in der Schweiz sehen. Aber zum Teil hat man so tiefe Margenvorstellungen, dass selbst die Schweizer Banken lieber darauf verzichtet haben, auf das Volumen, weil schlussendlich die Löhne kann man nicht vom Volumen zahlen, sondern vom Gewinn. Und die Amerikaner, die suchen einfach die Macht. Ich erinnere mich noch an die Finanzkrise 2008, wo man im amerikanischen Parlament gesagt hat, wir müssen unsere Investmentbanken, die weltweit tätig sind, schützen und retten. Denn das sind unsere Horchposten gewissermaßen für die ausländischen Volkswirtschaften. Mit denen beherrschen wir viele Finanzmärkte im Ausland. Und das ist eines unserer Instrumente, wo wir dazu Sorge tragen müssen. Und um das geht es natürlich auch, möglichst viel Volumen akquirieren und damit weltweit Finanzmärkte beherrschen. Und das machen halt die Amerikaner politisch. Und die Schweizer schauen eher auf, oder nicht sagen, kleinkrämig auf Kommissionen, und es muss schlussendlich rendieren.
Also ich kann schon verstehen, dass die Amerikaner Freude haben, wenn sie die 40 Milliarden dürfen aufbewahren für die Schweizer. Aber wie gross ist denn die Gefahr, dass wenn die Amerikaner halt wieder mal irgendeine Idee haben, gegen die Schweizer vorzugehen, also dass man russische Gelder immer noch beglücken in der Schweiz und das geht schon gar nicht, dass die mal das Hebel umdrehen, oder? Und die AHV kommt nicht mehr an die Papiere her.
Da hätte ich jetzt nicht allzu grosse Angst, aber es ist schon so, nehmen wir an, Konflikt Taiwan-China nimmt zu. Die Amerikaner werden auf irgendeine Art und Weise involviert und wollen dann China sanktionieren. Da bleibt der Schweiz dann gar nichts anderes übrig, als sich den Sanktionen, die Amerika diktiert, anzuschliessen. Das ist eben die Problematik, Macht geht vor Recht.
Also sind wir schön bei der Neutralität nachher. Also wenn die sagen, wir die 40 Milliarden AHV-Gelder schnell blockieren, dann sind wir schnell nicht mehr neutral, vermutlich.
Ja, wir müssen sehen, die Gelder, die sie verwalten, liegen natürlich nicht alle in Amerika, die liegen auch in anderen Ländern, denn die grossen Vermögen sind ja nicht nur in Amerika angelegt, allerdings der grosse Teil schon in amerikanischen Aktien.
Gehen wir einen Gump nach China machen. China, eine der wichtigsten Volkswirtschaften mittlerweile der Welt. China ist ein sehr grosser Energiebezüger. Produziert selber zu wenig für sich selber. Also beispielsweise Russland beliefert China. Und vermutlich wird China relativ preisgünstig beliefert von Russland. Also das ist eigentlich, wenn wir sagen, eine Wirtschaft des Bösen ein bisschen. Oder? Wir blockieren Russland und wollen keine Energie von denen. Und die Chinesen sagen, das ist ja super, dass die Europäer keine Energie mehr wollen von den Russen. Dann haben die ein bisschen viel und dann geben sie uns billiger ab. Wir wiederum können mit dem Kriegen finanzieren, indirekt. Oder? Wir lassen ja die Gelder über nach Russland und Russland kann dann wieder den Krieg weiterführen. Und eigentlich ist das die Grundlage. Oder? Wenn China ein bisschen mehr würde ins westliche Gedankengut überkommen und würde sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt. Oder? Wir holen keine Energie mehr in Russland, um zu profitieren, rein finanziell zu profitieren, dann wären vermutlich die Kriegshandlungen relativ gleich vorbei.
Ja, nur ist es ein bisschen verwegen anzunehmen, wir könnten China einfach zu etwas zwingen. China ist wirtschaftlich die zweitgrößte Volkswirtschaft und wahrscheinlich auch die zweitgrößte Militärmacht der Welt. Und China ist ein unabhängiges Land. Sie entscheidet ihren Kurs selber. Sie brauchen Energie für ihre Volkswirtschaft zu entwickeln. Und das sie am billigsten beziehen, wo sie können, das ist eigentlich wirtschaftlich gesehen auch sehr verständlich.
Aber das könnten wir ja auch. Wir könnten ja auch sagen, wirtschaftlich gesehen können wir am billigsten das russische Öl her. Wir machen das auch nicht. Also eine gewisse Moral ist vielleicht doch noch vorhanden.
Ja gut, China ist natürlich auch eine Partei-Diktatur. Und die müssen vor allem schauen, dass ihr Volk gut leben kann. Wir müssen sehen, der Lebensstandard wächst schon in China. aber er ist natürlich noch wesentlich tiefer als überall im Westen. Also zuerst kommt schon, wie soll ich sagen, das Brot, bevor die Moral kommt. Und wie gesagt, China ist ja nicht überall der beste Freund der Amerikaner, denn Amerika hat natürlich einen Technologiekrieg angefangen gegen China, weil man Angst hat, dass amerikanische Hochtechnologie auch in der Rüstung eingesetzt wird. Und vor allem geht es um die weltweite Führerschaft, die Amerikaner einfach wollen, weiterhin die führende Macht sind.
Also kann man immer noch sagen, eigentlich die Kriege, die geführt sind, sind Stellvertreterkriege. Also es ist der Westen auf der einen Seite mit den Amerikanern zusammen und auf der anderen Seite haben wir halt die Chinesen. Oder? Und dann geht man sich irgendeinen Schauplatz suchen. Und das kann dann jetzt zum Beispiel Russland und Ukraine sein. Es gibt natürlich andere so Schauplätze, wo man nicht rauskommt. Syrien, wo irgendwie 5 oder 6 Nationen drin hocken und sich gegenseitig bekriegen. Wir haben Libyen erlebt, wir haben den Irak erlebt. Wir haben lauter Kriege erlebt eigentlich in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, wo irgendwie Stellvertreterkriege waren.
Das ist vielfach so. Wir haben auch jetzt noch viele Kriege, die bei uns gar nicht in den Medien aufscheinen. Also, es gibt ja so Institute, die erzählen, und wir haben etwa 40 bis 50 bewaffnete Konflikte, zum Teil Bürgerkrieg, zum Teil grenzüberschreitend. Aber vieles sind natürlich Stellvertreterkriege der Grossmächte. Und das sind im Prinzip Amerika und China. Russland probiert weiterhin noch Durchführung zu haben mit den Grossmächten. Sie haben es natürlich von der Grösse vom Land her, aber wenn ich so die Militärbudgets anschaue, ist Russland doch wesentlich kleiner. Also allein die Europäer geben etwa 5-mal so viel für die Rüstung aus wie Russland. Und Amerika geht wiederum etwa doppelt so viel aus wie die Europäer. Also Russland theoretisch ist klein, aber trotzdem mögen sie gegen Westen vor der Hand sagen.
Es ist halt unglaublich, wenn man das Bruttoinlandprodukt anschaut von Russland, dann ist das etwa gleich gross wie von Italien. Also wir reden, das ist irgendwie ein Tropfen auf einen heissen Stein weltweit gesehen. Und trotzdem ist das Land so potent, dass es so einen langen Krieg durchhaben kann. Und es ist so potent, dass kein Tag in den Nachrichten vergeht, wo man nicht von Russland redet. Ich habe immer so das Gefühl, wenn wir jetzt sagen, Italien eben ähnlich gelagert vom Bruttoinlandprodukt, wenn die so einen Krieg führen würden, dann wäre nach 3 Tagen fertig, weil die hätten einfach kein Geld mehr, oder? Wieso haben die Russen das Geld dazu? Woher kommt das tatsächlich?
Ja, sie haben es natürlich schon von der Energie- und Rohstoffexport. Mit anderen Produkten sind sie ja auf dem Weltmarkt fast nicht präsent. Also sie sind noch gut in der Raumfahrt und in der Militärtechnologie. Aber ich mag mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal ein russisches Produkt irgendwo in einem Laden gesehen, vergessen, gekauft hätte. Also von dem kommt das Geld. Und dann haben sie natürlich auch eine zentrale Regierung, die sehr stark ist und entsprechend die Kriege kann organisieren kann. Vielleicht in einem Ausmaß, das bei uns im Westen nicht so einfach wäre.
Also Punkt Hochtechnologie. Also die Amerikaner schiessen einen Mann und eine Frau auf eine Station, auf die ISS. Und die ist eigentlich gedacht, dass sie eine Woche oben bleiben und nachher wieder runterkommen. Mit Boeing-Technologie. Und nachher wird aus dem wöchigen Aufenthalt wird nachher ein mehrmonatiger Aufenthalt, weil man sie nicht mehr runterholen kann. Also, wo ist denn dort die Technologie?
Ja gut, Amerika hat natürlich auf vielen Gebieten eine absolute Spitzenstellung. Das sieht man auch an den 7 grossen Firmen an. Ganze Internet, ganze Computertechnologie, sie sind effektiv schon die führende Technologienation der Welt.
Aber Prozessoren, wenn man die Technologie anschaut, wo das jetzt gebaut wird, das ist Taiwan, ist führend im Bauen von Prozessoren und auch amerikanische Firmen wie Nvidia oder so, die jetzt gehypt werden, wie blöd, produzieren zuletzt auch wieder in Asien, sprich in Taiwan beispielsweise. Und damit ist ja die Technologie eigentlich exportiert. Die können ja nur zuschauen, wie man das macht. Und die Pläne, die Prozessorenpläne kommen ja, damit sie überhaupt mit ihren Maschinen das können produzieren können. Und damit ist das Know-how ja eigentlich weg.
Ja, so einfach ist es, glaube ich, doch nicht. Also, so viel ich gelesen habe bis jetzt, sind es dann doch die ganz extrem spitzen technologischen Komponenten, die in Amerika hergestellt und auch dort, wie soll ich sagen, von einem Exportverbot bereit sind. Also die Amerikaner haben einfach im Moment immer noch die Führerschaft, aber die Chinesen haben massiv aufgeholt. Und wenn man natürlich China boykottiert, dann entwickelt China selber die entsprechenden Technologien und werden dann zu einem späteren Zeitpunkt eben trotzdem aufschliessen zu Amerika. Und darum probiert Amerika eigentlich mit ihren Boykotts und Strafzöllen eigentlich nur Zeit zu gewinnen.
Also ein wunderbares Beispiel, wie man jemanden bestrafen kann und dann kommt er gestärkt raus, ist Katar zum Beispiel. Katar hat man ja eine Zeit lang boykottiert, ringsum, oder? Die waren völlig isoliert gewesen. Und die haben dann irgendwie x-tausend Kühe innerhalb von einem Monat importiert, damit sie wieder Milch und Fleisch hatten. Und heute ist Katar von einem Importeur für Gemüse und Blumen und so weiter zu einem Exporteur geworden. Also die haben einen unglaublichen Fortschritt gemacht in kürzester Zeit. Und die haben gelitten unter dem Boykott damals und heute sind sie dankbar im Boykott, dass das passiert ist, indem sie eigentlich viel breiter aufgestellt waren, als sie vorher waren.
Das ist sehr häufig die Folge von Boykott, dass man dann gezwungen ist, selber innovativ zu sein, Notlösungen zu finden, die dann vielleicht mit der Zeit eben nicht mehr Notlösungen sind, sondern Fortschritt an der Technologie.
Gehen wir nochmal zurück schnell nach China. China hat ja ein Problem mit ihre Bautätigkeit. Also die haben sich übermarkt. Man hat den Chinesen gesagt, und du musst noch eine zweite Wohnung und eine dritte Wohnung und eine vierte Wohnung halten und dann geht es dir gut und dann kannst du das vermieten im Alter. Und dann haben die erleben, dass Haufen von diesen Wohnungen, die sie vorfinanziert haben, nicht einmal gebaut sind worden. Die haben grosse Immobilienfirmen, die bankrott sind gegangen. Und heute gibt es noch ganze Geisterstädte in China. Und kann man nicht fast sagen, China hat eigentlich genug Probleme mit sich selber. Die wollen gar nicht unbedingt so viele Probleme mit den anderen.
Ja, das Immobilienproblem ist tatsächlich grösser, als man das anfänglich schön geredet hat. Wenn ich schaue, wie viele Immobilien gekauft worden sind, vor allem auf Abplan kann man sagen, das war etwa zum Teil 90%. So sind natürlich viele Sparer jetzt frustriert, dass ihre Häuser nicht fertig gebaut werden oder dass sie sie nicht vermieten können. Man probiert jetzt wieder ein bisschen zurückbuchstabieren. Das Ganze hat ja angefangen im 21, wo die Regierung Banken angewiesen hat, vorsichtiger zu sein bei der Kreditvergabe. Man hat natürlich auch die grossen Immobilienfirmen wollen ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückdämpfen, weil sie arrogant und wichtig geworden sind, wirtschaftlich. Vor allem für die Regionalregierungen sind sie die grosse Einnahmequelle gewesen, weil die Regionalregierungen haben Land verkauft und haben alles da, damit die Landpreise steigen und die Immobilien gut laufen. Und das ist dann halt die Blase, die es verjagt hat. Jetzt gibt man Gegensteuer, man ermuntert wieder, Zweitwohnungen zu kaufen. Man senkt Zinsen, man senkt die Belehnungshöhe der Kredite. Aber ich glaube, das wird noch ein, zwei Jahre mindestens dauern, bis man wirklich die Effekte spürt. Und vor allem haben die Regionalregierungen Ertragsausfälle, weil sie nicht mehr Land verkaufen können. Darum müssen sie entweder sparen oder Schulden aufnehmen. Und darum sind jetzt auch die Staatsschulden der Chinesen wesentlich gestiegen. Aber nicht wegen der Zentralregierung, sondern wegen der Provinzen und wegen der Städte.
Ja, genau, und wenn jetzt jemand wieder eine zweite oder dritte Wohnung kauft, weil er meint, er könnte sie vermieten, dann hat er ja das Problem, dass er sich verschuldet. Und damit ist er wieder völlig abhängig vom Zinsmarkt. Das heisst, wenn der plötzlich wieder aufdreht, dann ist das Problem eigentlich wieder da. Dann verlieren die wieder alles.
Ja, die Chinesen sind im Moment verunsichert durch die Binnenwirtschaft. Sie sparen und konsumieren nicht und das ist eben das Problem für die chinesische Wirtschaft, die möglicherweise schlechter sich entwickelt, als es die offiziellen Zahlen zeigen oder als man annimmt. Es gibt bereits jetzt doch erste Stimmen, die davon ausgehen, dass im 25. dann eben nicht die automatische Erholung kommt, wie das normalerweise Prognoseinstitut macht. Nach einem, zwei schlechten Jahren legt man den Lineal drauf und dann geht es wieder Ruhe. Möglicherweise wird die Delle länger anhalten und das ist dann ein Problem nicht nur für China, sondern für viele Länder, die rohstoffabhängig sind. Darum sind auch die Rohstoffpreise weiter gesunken. Wenn ich schaue, jetzt seit dem Juni sind die Rohstoffpreise nochmals 10% zurückgekommen. Und das ist sicher mit ein Grund, ist die schwache Nachfrage aus China.
Hans Kaufmann, wie sieht 2025 aus?
Es wird ein weiter schwieriges Jahr werden. Geopolitisch haben wir immer noch ein paar Brandherde, die einfach da dauern. Es ist natürlich vor allem der Ukraine-Krieg, der belastet, aber auch die Spannungen China-Taiwan. Die Wirtschaft Amerika läuft so seitwärts, würde ich meinen. Am Rande einer Rezession. Wir sehen auch, dass die Arbeitslosigkeit ein bisschen anzieht. Der Immobiliensektor ist noch nicht wieder in Fahrt, obwohl die Zinsen die lange zurückgekommen sind. Aber die Hypothekarzinsen sind noch nicht stark gesunken. Man sieht es an den Anmeldungen für neue Hypotheken, die sind noch auf einem sehr tiefen Stand. China habe ich schon kurz angetönt, dass ich da Zweifel habe, ob es da einfach das alte Wachstum sich fortsetzt. Der springende Punkt ist natürlich Europa. Da stellt sich die Frage, geht der Ukraine-Krieg zu Ende? Wenn ja, dann könnte das einen riesen Boom auslösen an den Aktienmärkten. Aber es könnte auch Zinsen wieder nach oben treiben, weil die Leute brauchen dann natürlich sehr viel Geld für Wiederaufbau, für Hilfe. Also das geopolitische und das realwirtschaftliche Umfeld für das nächste Jahr ist nicht allzu gut. Das heisst, die Zinsen kommen nicht nur runter, weil die Inflation gesunken ist, sondern auch, weil die Kreditnachfrage einfach zu gering ist. Also es braucht mit Ausnahme der Staaten wenig Kredit. Also die Zinsen sind schon zurückgekommen. Wenn ich schaue, das Jahr kurz bis im April Zinsanstieg und seither sind Zinsen fast in der Hälfte der Länder bereits wieder unter dem Stand vom letzten Jahr Ende Jahr gefallen. Also die Zinsen sind schon zum Teil zurückgekommen. Was noch fehlt, sind die Leitzinssenkungen von Amerika und weitere Senkungen von der EZB.
Hans Kaufmann, darf ich Ihnen eine private Frage stellen? Ich bin Hypotheknehmer, bin eine Bank selbstverständlich und stehe vor der Entscheidung, LIBOR zu machen oder eine Festhypothek zu machen. Was soll ich machen?
Ja, unsere Notenbank hat ja den Leitzins erst von 1,5 auf 1,25 gesenkt. Ich gehe davon aus, sie werden noch weiter senken, aber allzu forsch sollten sie oder dürfen sie nicht vorgehen, denn sie müssen noch etwas Pulver parat halten, falls der Franken wieder zu einem Höhenflug ansetzt, damit sie dann können die Zinsen senken können. Aber ich gehe davon aus, dass Geldmarktzinsen auch werden sinken, so wie auch die langfristigen Zinsen schon zurückgekommen sind. Ich würde noch etwas warten und LIBOR machen. Aber wenn wir dann bei den langfristigen Hypozinsen wieder runterkommen, gegen 1%, dann würde ich es packen und möglichst lang mich festlegen.
Dann also 10 Jahre oder 15 Jahre oder irgend so etwas machen.
Ja, ja.
Also, das ist der Ratschlag von Hans Kaufmann an uns alle kleinen Hypothekennehmer anbinden, dann, wenn wir bei 1% angelangt sind. Hans Kaufmann, ich bedanke mich ganz recht herzlich, bedanken, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind bei Aktiv Radio. Es ist fast wie immer, wenn es interessant wird. Ich habe etwa 20, 30 Seiten Vorbereitung und kann von der Vorbereitung nur 2 brauchen. Und ich hoffe immer, dass wir die anderen 28 sonst mal ausdiskutieren können. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Aktiv Radio Interview.